Es macht momentan nicht sehr viel Freude, sich mit Politik zu beschäftigen, aber die, die es doch tun und nicht lassen können, die werden da auf interessante Phänomene stoßen. Man bemerkt manchmal, da beginnt also eine Karriere eines Politikers vielleicht ganz vielversprechend. Der junge Politiker kommt gut an, er weiß, was die Wähler wollen, er macht einfach alles richtig und zur richtigen Zeit weiß er, was er sagen muss, damit das gut ankommt. Und viele Monate lang oder Jahre lang geht das ganz gut und der macht Karriere. Aber eines Tages sagt er auf einmal völlig unvermittelt so einen Blödsinn, dass mit einem Schlag seine ganze Karriere aus ist. Ein Beispiel dafür ist Heinz Vogler, den kennen Sie wahrscheinlich nicht mehr, ja, das war ein Arbeiterkammerpräsident Anfang der 90er Jahre. Der war eine Zeit lang ganz gut unterwegs, die werden ja auch gewählt, diese Arbeiterkammerpräsidenten. Und dann kam er wieder so eine Arbeiterkammerwahl und da hat er 7 Prozentpunkte verloren. Und im ersten Fernsehinterview nach der Wahl hat er ganz trotzig gesagt, das war ein ganz, ganz großer Erfolg. Und er hat dann noch eine ganz schräge Begründung geliefert, warum er glaubt, dass der Verlust von 7 Prozentpunkten ein ganz, ganz großer Erfolg ist. Weil die anderen Parteien so böse waren und angesichts dessen ist das ja eh noch gut, wenn man so wenig verliert und so weiter und so weiter. Wir kennen das. Und so schnell hat man gar nicht schauen können, war der Heinz Vogler Ex-Arbeiterkammerpräsident. Er hat sich, und darauf will ich hinaus, mit seinem trotzigen Beharren auf dem, was er gesagt hat, um Kopf und Kragen geredet. In wenigen Minuten hat er eine vielversprechende Karriere verspielt. Man hat dann nicht mehr viel von ihm gehört. Im Flugzeug habe ich ihn noch einmal gesehen, aber das hat nichts mit seiner Karriere zu tun. Im Johannesevangelium gibt es das auch. Da baut sich einer einen guten Ruf auf. Immer mehr Menschen sind von ihm begeistert. Eine vielversprechende Karriere beginnt. Und es scheint ganz nach oben zu führen, der Weg dieses Menschen. Aber dann sagt dieser Mann etwas so Merkwürdiges und etwas so Schräges. Und anstatt, dass er dann das geschickt wieder hinkriegt und hinbiegt, beharrt er auch noch drauf und wiederholt das, was er da sagt. Und es kommt, wie es kommen muss. Seine Unterstützer wenden sich ab. Und als nur mehr eine Handvoll Getreue überbleiben, da bleibt nur mehr die bange Frage, werden wenigstens die wenigen noch bei mir bleiben oder ist jetzt wirklich alles aus, weil ich das gesagt habe, was ich gesagt habe. Im Johannesevangelium Kapitel 6 lesen wir davon, es geht um Jesus Christus, die Volksmenge ist begeistert von ihm, weil er gerade das Speisungswunder der 5000 Männer vollbracht hat. Jesus ist auf einem ersten Höhepunkt seiner Beliebtheit, nach menschlichem Maßstab am Höhepunkt seiner Karriere. Die Menschen reißen sich um ihn. Und dann hält er in der Synagoge von Kapernaum auf einmal so eine schräge Rede, dass ihnen Hören und Sehen vergeht. Er sagt zu ihnen, ihr müsst vom himmlischen Brot essen, aber das ist mein Körper. Und da fangen die Menschen an zu streiten und sagen, wir können doch seinen Körper nicht aufessen. Wir sind ja keine Kannibalen. Und ich denke mir, dass einige dann zu Jesus gekommen sind und vielleicht ihn beiseite genommen haben und so gesagt haben, komm jetzt, sag so, dass alle verstehen, du meinst das ja nicht so. Sag's ein bisschen weniger scharf. Und dann sagt Jesus in Johannes 6, ab Vers 53, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes der Menschen zerkaut und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch zerkaut und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch zerkaut und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Nur bravo, mehr braucht Jesus nicht. Die Reaktion der Zuhörer ist eindeutig. Sie sagen, diese Rede ist hart. Und ab Vers 66 lesen wir dann die entscheidenden Verse und den Predigttext von heute. Da steht, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch, die Zwölf, erwählt und von euch ist einer ein Teufel. Wer sich durchliest, das was vorher geschehen ist, vor diesen Versen, der muss zu dem Schluss kommen, ja Jesus ist ja wirklich selber schuld, wenn ihn die Interessierten scharenweise verlassen. Immer heftiger, immer brutaler erklärt er ihnen, dass sie sein Fleisch essen müssen, eigentlich steht dort auch wirklich zerkauen, dass sie sein Blut trinken müssen, um Leben zu haben. Es ist ein Jammer. Jesus muss doch merken, dass er da nicht ankommt, dass diese schroffen Worte nur Missverständnisse auslösen. Jesus muss doch merken, dass seine Unnachgiebigkeit überhaupt nichts bringt. Im Gegenteil, als Jesus merkt, wie schlecht seine Worte ankommen, da muss er sie doch abschwächen, da muss er doch zurückrudern. Er muss doch diplomatisch sein, er muss jedes Wort auf die Goldwaage legen, damit man ihn richtig versteht und möglichst viele Leute ihm nachfolgen. Will er denn das nicht? Aber was macht er stattdessen? Er verschärft alles noch. Er erklärt nicht, dass er das alles nur symbolisch meint, sondern er bleibt bei seinen Aussagen. Und er wird nicht missverstanden, im Gegenteil, man versteht ihn nur zu gut. Das ist eine harte Rede, sagen die Leute. Und damit haben sie es richtig verstanden, das ist wirklich hart. Und dann passieren drei Dinge, die ich mit euch ansehen will und um die es gehen soll. Weil das Erste, was geschieht, chronologisch ist es der Zweite, aber ich fange mit dem an. Das Erste, worüber ich sprechen will, ist, dass viele Jünger zurückgehen. Und sie gehen nicht mehr mit Jesus. Das sind Menschen, die Jesus angesprochen hat. Sie haben etwas an ihm anziehend gefunden, faszinierend gefunden. Sie sind ihm nachgefolgt. Sie haben ihr altes Leben zurückgelassen, zumindest ein Stück weit, und sind mit Jesus gegangen. Lange sind sie an seinen Lippen gehangen. Solange er redet, was sie verstehen können, ist die Begeisterung groß. Aber als sie ihn nun hören, verstehen sie nicht mehr. Und sie sagen sich, da können wir nicht mehr mit. Mit dem, was er sagt, können wir nicht mehr mit. Mit dem, wofür er da jetzt steht, da sind wir nicht mehr dabei. Mit dem, was er fordert, können wir nicht mit. Und das, liebe Geschwister, ist ja auch genau der Zustand unseres angeblich so christlichen Abendlandes. Mit dem, was Jesus laut Bibel sagt, kann Europa nicht mehr mit, im Großen und Ganzen. Mit dem, wofür er steht, kann eine aufgeklärte, zivilisierte, Anführungszeichen, so zivilisiert sind wir gar nicht, aber wir schreiben es uns halt auf die Fahnen, so zivilisierte, moderne Gesellschaft nicht mehr mit ihm. Mit dem, was er fordert, können Menschen nicht mehr mit, die einen Mikrowellenherd haben und eine Servolenkung und Gentechnik, weil sie sagen sich, das ist ja nicht modern, das ist ja von gestern. Und darum hat unsere Gesellschaft zu wenig mit Jesus zu tun. Europa und nicht nur dieser Kontinent, aber doch das, was einmal so das christliche Abendland war, wenn es das gegeben hat, das geht zurück und geht nicht mehr mit Jesus. Wir verstehen ihn nicht mehr, sagen die Menschen. Das meiste, was er sagt, verstehen wir nicht und das wenige, was wir verstehen, ist eine Zumutung. Und darum gehen wir weg und hören uns gar nichts mehr von ihm an, weil außer Unverständlichen und außer Zumutungen und außer Provokationen kommt ja da nichts. Jesus, der Provokateur, der begegnet uns hier in diesem Text, ja. In diesem Text ist Jesus kein Menschenfischer, der Unmengen von treuen Jüngern produzieren würde. Da ist Jesus kein guter Hirte, der hunderte verirrte Schäflein auf den Schultern wieder zurückträgt, damit sie sich wieder in die Herde eingliedern. Und hier ist Jesus auch kein Friedensstifter, dem es nur darum geht, dass alle Menschen Brüder werden und die ganze Menschheit unter seiner Führung friedlich dahinschlummert. Nein, Jesus provoziert hier die Menschen und gerade die Menschen, die ihm durchaus mit Interesse, mit Sympathie gegenübergestanden sind. Hier begegnet uns ein anderer Eindruck von Jesus, als wir ihn sonst vielleicht haben. Er spricht hier zu Menschen, die ihm nachfolgen, die mit ihm gegangen sind. Es geht nicht um die Pharisäer, die ihm sowieso misstrauen. Es geht nicht um Zweifler, um Skeptiker, um Lästerer. Er redet mit denen, die ihn eigentlich eh unterstützen wollen und die das eh ganz gut finden, was er sagt. Mensch, Jesus, möchte man ihm zurufen, die musst du doch bei der Stange halten. Das ist ja dein Kapital, diese Fans. Sei doch froh, dass du so eine große Schar von Begeisterten hast. Sag doch, was sie hören wollen. Ein bisschen Wellness für die Seele, das brauchen die Menschen, die auf dich vertrauen. Da muss man doch haarscharf aufpassen, dass das nicht wegkippt. Und Jesus macht genau das Gegenteil. Und ich denke, wenn Jesus einen Kommunikationsberater gehabt hätte, dann hätte der genau nach Vers 59 seinen Job hingeschmissen. Er hätte vermutlich gesagt, Jesus, so hat deine Bewegung keine Zukunft. Du missachtest ja die grundlegenden Regeln der Massenbegeisterung. Ab jetzt musst du alleine weitermachen. Ich mache da nicht mehr mit. Jesus hatte keinen Kommunikationsberater, hat auch nicht nötig, aber er hatte Jünger. Und die machen genau das. Sie schmeißen alles hin. Diese Rede ist hart, sagen sie. Wer kann sie hören? Und das heißt, diese Rede ist uns zu hart. Wir können sie nicht hören, wir halten das nicht aus. Ab jetzt ohne uns. Der soll allein weitermachen. Wenn also Jesus Dinge unverständlich oder unbegreiflich sagt oder tut, gibt es die Möglichkeit, alles hinzuschmeißen und Jesus die Nachfolge aufzukündigen. Das geht, wir lesen ja davon. Jesus erfüllt die menschlichen Erwartungen nicht, er handelt und redet anders, gerade als die, die ihn schon ein bisschen kennen, es erwarten würden. Wer das erkennt, hat die Möglichkeit, nicht mehr mit ihm weiterzugehen. Jesus hält keinen zurück, auch in unserem Text nicht. Jeder Jünger hat aber auch die Möglichkeit, sich auch die Worte Jesu zu Herzen zu nehmen, die er nicht versteht, die hart sind, die schwierig sind. Sich nicht aufzuregen über das, was man nicht versteht, sondern mal nachzudenken über das, was man versteht. Vielleicht lässt sich es auf die eine Frage zuspitzen. Muss Gott alles so sagen, damit wir es gleich verstehen? Ist das unser Anspruch? Oder müssen nicht vielmehr wir so zuhorchen, dass wir es auch verstehen können? In den Sendschreiben steht, wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Gott zu verstehen liegt also an uns, nicht an Gott. Er schafft die Voraussetzungen dafür, dass wir ihn verstehen. Seine Aufforderung ist, sorge dafür, dass du mich nicht überhörst. Dämpf die anderen Stimmen. Prüf das, was du hörst. Denk nach, was man zu dir spricht. Hör auf mich. Und wie es in Jakobusbrief steht, sei langsam zum Reden und schnell zum Hören. Jetzt ist Jesus nicht überrascht von den negativen Reaktionen der Menschen. Er wusste das, dass es so kommen wird, wenn er so redet. Und ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, dass Jesus diesen Moment bewusst so herbeigeführt hat. Das ist immer nicht passiert, weil er einen schlechten Tag gehabt hat. Es geht ihm eben nicht um das christliche Abendland oder um die Massenbewegung der Jesus-Fans, die dann doch nach ein paar Wochen wieder einen anderen Guru brauchen. Wir kennen die Menschen. Es geht ihm um die, die ihm ernsthaft und ohne Wenn und Aber nachfolgen wollen. Die erkannt haben, das ist der einzige Weg, da gibt es gar keine Alternative dazu. Es geht Jesus um die Menschen, die bei ihm bleiben, auch dann, wenn es schwierig wird. Wenn sie von ihm auch enttäuscht werden, nicht weil er was nicht hält, was er versprochen hätte, sondern weil sie sich falsche Vorstellungen gemacht haben. Deswegen ist man von Jesus enttäuscht. Man hat sich getäuscht, aber das ist man selber schuld. Wenn man nicht mehr auf seine Verheißungen hört, sondern auf die eigenen Wünsche. Auch wenn Jesus mal Dinge sagt, die man kaum hören, kaum aushalten kann, bleibt man dann bei ihm? Das sind nicht viele. Wir lesen, dass im Gegenteil viele es waren, die weggegangen sind. Da steht das Wort zurück, sie gingen zurück. Und das ist ein tragisches Wort. Zurück heißt für diese Menschen zurück in ihre alten Verhältnisse, in ihr Leben vorher, ohne Jesus. Zurück in die geistliche Ungewissheit, die doch die Menschen heute prägt. Zurück damals unter die Knute der Schriftgelehrten vielleicht und die religiösen der Eiferer, in den religiösen Eifer dieser Menschen. Zurück in die Werkgerechtigkeit. Zurück in das Leben vielleicht unter irgendeinem Götzen, der auf religiöse Leistungen größten Wert legt, wer weiß. Die Mehrheit geht zurück. Vielleicht ist dieser biblische Befund auch eine Hilfe, wenn wir uns umschauen in unserer Zeit und sehen, wie schwer sich Gemeinden mit Wachstum tun, wie sehr Menschen am Alten hängen, an der Tradition, an der Kirche und sie letztlich zurückgehen in das und nicht mehr Jesus nachfolgen. Das kann uns nicht kalt lassen, das kann uns nicht gleichgültig sein, aber es darf uns auch nicht überraschen. Wenn selbst Menschen, die Jesus persönlich begegnet sind, die ihn in Fleisch und Blut gesehen und erlebt haben, wenn die fähig sind, wieder zurückzugehen, wegzugehen von ihm, ja, wie soll es heute anders sein, ohne diese unmittelbare Begegnung? Und dass der Heilige Geist uns führt, das ist unser Segen und unsere Garantie, dass wir dranbleiben. Weil ohne den ist alles Religion und Tod. Die Mehrheit geht zurück, weg von Jesus. Und übrig bleiben nur wenige. Ja, Jesus verkleinert seine Jüngerschar sozusagen. Er macht aus einer großen Bewegung wieder eine kleine. Er setzt einen Wendepunkt in seinem irdischen Wirken. Ja, das Werk Jesu war damals so am Sprung zur Massenbewegung. Hätte Jesus damals in Kapernaum eine andere Predigt gehalten, hätte er vielleicht noch einmal Tausende mit einem Wunder begeistert. Vielleicht wäre alles ganz anders gekommen. Aber Jesus stoppt diese Entwicklung die ihn möglicherweise vielleicht auf den Königsthron in Israel gebracht hätte oder sonst wohin. Es ist eine Versuchung, gar nicht so unähnlich wie der, die auch Satan ihm anträgt. Er sagt, du kannst Herrscher werden, du kannst in der Welt ein König werden, der König aller Könige auf der Erde. Und Jesus widersteht dem erneut. Und vielleicht erklärt sich daher dieses merkwürdige Beharren und diese Heftigkeit, mit der Jesus hier redet und immer wieder vom Leib essen und vom Blut trinken redet, was uns ja auch ein Stück weit befremdet. Auch wie er merkt, dass die Jünger zu murren beginnen, da kommt es ja zu einer Unruhe unter den Menschen und Jesus ist ja nicht unsensibel, er merkt das ja genau, was da sich tut. Und statt abzuschwächen und zu sagen, war nur symbolisch gemeint, bleibt er dabei, er nimmt das nicht zurück, was einmal über seine Lippen gekommen ist. Auch ein göttliches Merkmal. Wie viel müssen Menschen zurücknehmen und sagen, ja, was habe ich gesagt? Nie gibt es das bei Jesus, nie. Ich habe mich verredet, ich habe mich verrannt. Undenkbar. Die vielen Jünger, die ganz überwiegende Mehrheit geht zurück und übrig bleiben nur wenige. Wieder einmal müssen wir feststellen, dass es bei Jesus offenbar nicht um die Menge geht. Der Erfolg seiner Gemeinde, auch heute, ist nicht in Zahlen messbar, sondern der Erfolg liegt ganz woanders. Darauf kommen wir noch. Unser Text heute, was wir aus der Bibel gelesen haben, ist auch eine starke Widerrede gegen alle, die von der Gemeinde ständige Erfolgsmeldungen fordern. Wachstum, Taufbilanzen, Statistiken, die Mitgliederliste muss wachsen, die Häuser müssen immer schöner und größer werden, weil so schön ein schönes Gemeindehaus ist. Ja, aber wenn das Gemeinde ausmacht, das sind die Königreichsseele viel schöner. Wenn es uns darum geht, können wir alle Zeugen Jehovas werden, die haben es viel schöner in ihren Häusern. Aber ist es das? Wollen wir das? Na sicher nicht. Jesus geht es nicht um den äußeren Erfolg. Sonst hätte er damals ganz anders handeln müssen. Sondern er beweist, es geht ihm um einzelne Menschen, die ihm nachfolgen, auch wenn sie ihn nicht gleich verstehen. Weil er einfach sagt, was Sache ist. Dieses zweite, wovon ich reden will, ist, dass Jesus hier seine Jünger in die Enge treibt. Damals und heute. Und ich meine das positiv. Jesus hat das damals, was er gesagt hat, mit voller Absicht gesagt. Er hat nicht wie unsere Politiker, ich habe es ja gerade gesagt, sich so botschert in was hineingeredet und dann muss am nächsten Tag der Pressesprecher anrücken und das erklären und sagen, na, es war nicht so gemeint, dass es, weiß ich nicht, schwarz-weiß ist, sondern es war eh rot gemeint, aber ja, ich kann das schon erklären. Und wir kennen dieses ganze Theater. Seine Rede war keine Unbeherrschtheit oder das Ergebnis, weil er müde war oder irgendwie halt ungeschickt, sondern es war Absicht. Jesus verunsichert hier die Menschen. Er treibt sie in die Enge. Alles das, was sie bis jetzt an ihm geschätzt haben, seine Reden, seine Bilder, seine Wunder, das ist auf einmal alles in Frage gestellt. Er zeigt sich von einer ganz anderen Seite. Gott treibt Menschen, die auf ihn schauen, auch gelegentlich in die Enge. Auch das ist eine harte Rede, ich weiß. Aber Gott kann es bei den Menschen, die ihm nachfolgen, nicht dabei bewenden lassen, dass sie ihm halt irgendwie nachfolgen, sondern er treibt sie immer wieder und aus eigenem Antrieb in die Enge und fragt sie dann, wollt ihr mit mir gehen oder wollt ihr weggehen? Bleibt ihr bei mir, auch wenn es rau und unbequem ist? Und er sagt uns damit auch, ich zwinge niemanden. Die Liebe zwingt nicht, weil das ist keine Liebe. In die Enge getrieben von Gott, das kann viele Gesichter haben. In unserem Johannestext hier stellt Jesus genau das in Frage, was die Menschen an ihm bis jetzt geschätzt haben, dass er so gut reden konnte, so verständlich war. Die Jünger, die von Jesus weggehen, stoßen sich daran, dass seine Rede so hart ist. Und interessant, die wenigen, die bei ihm bleiben, die schätzen an ihm die Worte des ewigen Lebens. Es geht also immer um das, was Jesus sagt. An dem, was Jesus sagt, scheiden sich die Geister. Mit seinem Reden treibt Jesus die einen Jünger in die Enge und letztlich weg von sich. Und zugleich ist es aber auch sein Reden, seine Worte, die die anderen, den harten Kern sozusagen, so faszinieren, dass sie sagen, da können wir nicht weg. Das ist so wertvoll, da bleiben wir. Und Gott treibt seine Kinder damit in die Enge und fragt sie, warum interessierst du dich eigentlich für mich? Was willst du eigentlich von mir? Warum bist du bei mir? Was hält dich bei mir? Willst du wirklich nicht weggehen? Worum geht es dir im Leben mit mir? Und liebe Geschwister, das sind auch die Fragen, die Gott letztlich mit jeder Lebenskrise an uns richtet. Was willst du, dass ich dir tun soll? Was ist dir wichtig an mir? Was hält dich bei mir? Das heißt, jede Lebenskrise, in die wir vielleicht kommen, hat Gott uns mit einem bestimmten Sinn und auch einer bestimmten Frage vorgelegt. Wir können in Krisen sehr viel lernen, aber eine Frage klingt doch in jeder Krise mit, wo Gott fragt, willst du sie mit mir bewältigen oder willst du sie ohne mich bewältigen? Willst du weggehen, weil das jetzt so gekommen ist? Willst du eine sanftere Rede, ein angenehmeres Leben oder reicht dein Blick weiter? Siehst du mehr? Ich will es dir zeigen. Willst du zurückgehen in ein Leben ohne mich oder weißt du gar nicht, wo du hingehen solltest? So wie Petrus sagt, ja, zu wem sollten wir denn gehen? Die Alternative zu Jesus ist das Nichts. Jede Krise unseres Lebens dürfen wir so sehen, dass Jesus uns im übertragenen Sinn eine schwierige Rede hält in unser Leben hinein und dann fragt, willst du weggehen? Und es ist ja eigentlich, willst du eh nicht weggehen? Jesus will ja nicht, dass wir weggehen. Und er fragt, oder willst du an mir hängen bleiben, an mir kleben bleiben? All die enthusiastischen Nachfolger, die tausenden Wundergläubigen von damals, die rasch Begeisterten, die treibt Jesus so in die Enge, dass sehr schnell sichtbar wird, worum es ihnen wirklich gegangen ist. Die Nachfolger, denen es wirklich um Jesus als Person geht, um das, was er ist, die treibt er auch so in die Enge, aber ihr Vertrauen wird sichtbar. Weil das Ergebnis dieser Situation ist ja, dass seine 12 bei ihm bleiben. Sobald Jesus den Menschen schonungslos sagt, worum es wirklich geht, da verlassen sie ihn in hellen Scharen. Jesus hat es absichtlich hart gesagt. Und das heißt im Grunde, dass Jesus sich von diesen Menschen, ihnen zwar die Chance bieten wollte, bei ihm zu bleiben, aber sehenden Auges hingenommen hat, die werden weggehen. Diese Kategorie von Nachfolgern, die begeistert Hosianna schreien, bis ihnen dann jemand als neue Parole kreuziget ihnen vorschlägt, ja, diese Kategorie von Nachfolgern, die will Jesus loswerden. Das kann man, denke ich, auch so hart sagen. Die einzelnen Menschen, um die es da geht, das sind Einzelschicksale, die Gott schmerzen. Es steckt ja hinter jedem Menschen, der so handelt, einer, für den Jesus auch ans Kreuz gegangen ist. Es freut Jesus nicht, dass nur wenige überbleiben. Aber er wusste, dass es so sein wird. Die Freude wäre unendlich größer gewesen, wenn sie alle wie ein Mann gesagt hätten, wir bleiben bei dir, wir nehmen deine Rede an. Aber es ist leider nicht so. Es sind eben nur wenige. Die Jünger, für die es noch ein Zurück gibt, und das gilt auch heute, ich denke, die haben ihr Leben Gott noch nicht ganz hingegeben. Wenn es noch ein Zurück gibt, in der Nachfolge Jesu, da gibt es kein Hintertürchen, das man sich offen halten könnte. Ja, man kann schon wieder weg von Jesus, das geht, aber dann ist alles aus und vorbei, weil es stimmt ja, wohin soll man sonst gehen? Das ist wie mit jemandem, der verheiratet ist, aber sich gleichzeitig auch gut vorstellen kann, es dann doch auch einmal mit wem anderen zu probieren. Oder die Ehe überhaupt wieder sein zu lassen. Dann ist man im tiefsten Sinne eigentlich nicht verheiratet. Was soll das sein? Gerade dieses Element der Unbedingtheit und ich sage ganz provokant auch diese Unentrinnbarkeit, ja, dass man den Partner nicht entrinnen kann, das ist auch was Positives, das gehört zum Geheimnis der Ehe dazu. Auch dieses Risiko, das Gott uns auch zumutet und sagt, du weißt nicht, was passieren wird und wie sich dieser Mensch entwickeln wird, aber ich sage dir, das ist der Weg für dich im Leben. Das mutet Gott uns zu. Da gibt es kein Zurück. Eine Ehe mit Hintertürchen zurück, die hat den Keim des Scheiterns in sich. Weil wer sich ein Hintertürchen offen hält, ja wozu hat man denn ein Hintertürchen? Na, damit man durchgeht, früher oder später. Das ist doch der Sinn eines Hintertürchens. Und auch für die Braut Jesu, für die Gemeinde und damit auch für jeden einzelnen Jünger heute gibt es kein Hintertürchen zurück. Es gibt kein, ich probiere es mal wieder ein paar Wochen ohne Gott und dann werde ich schon draufkommen, wie schlecht es mir geht ohne ihn und dann gehe ich wieder zurück zu ihm. Das funktioniert nicht. Wer sich die Hintertür offen hält, des Unglaubens oder des was auch immer, zu dem sagt Jesus, geh gleich durch und mach die Tür zu. So kann das nichts werden. Auch das ist eine harte Rede, aber letztlich hat Jesus genau das zu den Menschen damals gesagt. Dann geht's durch, wenn es ohne mich besser glaubt, dass es ist, geht's durch und empfangt dann, was ihr wolltet. Jesus bittet niemanden, es sich nochmals zu überlegen. Jesus nimmt auch nichts von seinen Worten zurück, er läuft denen nicht nach. Wir können uns das von Menschen gut vorstellen, wie die dann anfangen, hektisch zu werden und zu schauen, du vielleicht oder der, vielleicht reden wir nochmal drüber. nichts davon. Und dann steht Jesus mit einer Handvoll Jünger da. Und das ist alles, was ihm äußerlich geblieben ist. Jetzt haben wir genug über die traurige Tatsache gesprochen, dass Menschen zurückgehen, weg von Jesus. Und wir wenden uns jetzt der erfreulichen Tatsache zu, dass da Menschen sind, die bei ihm bleiben, auch wenn Tausende sich abwenden. Einer der spannendsten, vielleicht auch berührendsten Momente quer durch die vier Evangelien. Zunächst ist es, wie gesagt, ein wunderbarer Moment, als Petrus zu Jesus sagt, wir wissen, warum wir dir nachfolgen. Wir haben gar keine andere Wahl. Es gibt keine Alternative zu dir. Du hast Worte ewigen Lebens. Du bist der Heilige Gottes. Interessant, wie er es sagt. Ja? Wir haben etwas geglaubt und dann auch erkannt. Interessant ist diese Reihenfolge. Zuerst das Glauben, der Glauben und das Vertrauen und dann das Erkennen. Genau davon lesen wir am Anfang des 6. Kapitels. Da fordern auch die Menschen Zeichen von Jesus. In Vers 30 sagen sie zu ihm, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und glauben? Petrus dagegen sagt, es war umgekehrt bei uns. Wir haben zuerst geglaubt und dann haben wir erkannt, dass das stimmt, was wir geglaubt haben. Unser Vertrauen hat sich erfüllt. Es ist bestätigt worden. Das ist wichtig auch für unser Glaubensleben. Wir stehen ja auch immer wieder in der Gefahr, von Jesus dann doch irgendwie einen Beweis wünschen. Ja, wir fordern ja nicht, wir so gut kennen wir Jesus schon, dass wir wissen, das fruchtet nichts, wenn wir was fordern, aber so wünschen. Ja. Und es ist auch nichts Schlechtes dabei. Und ich denke, viele Christen haben immer wieder auch auf die eine oder andere Art ihr Vlies ausgelegt und gesagt, Gott, zeig mir einfach. Und es würde mein Vertrauen so stärken. Grundsätzlich kommt zuerst das Vertrauen. Und dann kommt das Erkennen. Auch bei den Heilungswundern Jesu, wo es so abgelaufen ist, dass Jesus nach Vertrauen gefragt hat, hat er erst geheilt, als das Vertrauen da war oder als er es gesehen hat. Petrus sagt, der Grund, warum wir bei Jesus bleiben, sind diese Worte ewigen Lebens, die wir gehört haben. Und die kann nur Jesus bieten. Das heißt, Petrus und die anderen, die bei ihm geblieben sind, haben erkannt, eine verbindliche Zusage im Blick auf ewiges Leben kann uns nur Jesus geben. Und das ist ein gutes Reifezeichen. Petrus sagt nicht, du hast so viele Wunder getan und deswegen bleiben wir bei dir, weil das kann ja niemand anderer. Petrus sagt nicht, du bist so faszinierend in deinem Umgang mit den Menschen, wie du sie psychologisch durchschaust und deswegen bleiben wir bei dir. Sondern Petrus sagt, die Zusage auf ewiges Leben, die du uns gegeben hast, die ist es, die uns an dich bindet. Wir schauen in die Zukunft. Nicht das, was du schon getan hast an Wundern, sondern das, was du uns für die Zukunft versprochen hast und was du auch halten wirst. Dem haben wir geglaubt und erkannt, dass es so kommen wird. Jesus reagiert darauf aber na, ein bisschen verschnupft, könnte man sagen. Er lobt Petrus gar nicht und sagt, super, wenigstens 12, ja, die es kapiert haben. Petrus sagt durchaus selbstbewusst, wir haben geglaubt und erkannt. Und Jesus sagt darauf, hab ich nicht euch erwählt? Verstehen wir, worauf Jesus hinaus will? Petrus kommt von den Worten des ewigen Lebens, die Jesus hat, wieder auf sich selbst zu sprechen. Wir haben geglaubt, wir haben erkannt. Es liegt ja eigentlich an uns, bei dir zu bleiben und wir haben uns richtig für dich entschieden, Jesus. Aber Jesus muss ihn korrigieren und an dieser Stelle auf sich verweisen und sagt, ich habe euch erwählt. Und das klingt wie in Johannes 15 später dann, wo Jesus das ganz deutlich sagt, nicht ihr habt mich, sondern ich habe euch erwählt. Täuscht euch nicht. Und im vorliegenden Kapitel 6 des Johannesevangeliums lesen wir dreimal entsprechende Stellen. In Vers 37 sagt Jesus alles, und das heißt hier jeder, alles was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und in Vers 44, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und in Vers 65 noch einmal, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Das heißt, Jesus nachzufolgen, ein Leben im Vertrauen mit Jesus zu leben, ist kein großmächtiger Entschluss des Menschen, wo er Gott was Gutes tut, sondern ist einzig und allein das Ergebnis von Gottes Handeln, wo Gott dem Menschen was Gutes tut. Darum sind so Formulierungen, wir verwenden sie auch, ein bisschen problematisch. Also ich habe mich für Jesus entschieden. Ja, stimmt auch. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Oder ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen. Ja, stimmt schon. Es klingt schon nach Gnade. Aber es klingt eher so, als ob der Mensch gnädig mit Gott ist und sagt, also dann kommst du halt in mein Leben, wenn du es schon unbedingt willst. Ja, probieren wir es halt. Ich weiß, dass die wenigsten Menschen das so meinen. Und Christen wollen damit etwas ausdrücken mit diesen manchmal unbeholfenen Worten, was wichtig ist. Aber wenn wir diese Verse ernst nehmen, die wir gerade gelesen haben, dann ist das doch ein anderes Bild. Es ist Gott der Vater, der Menschen zieht zum Sohn hin. Und der Sohn bringt diese Menschen wiederum dem Vater als seine Braut in der Gemeinde. Gott ist der Handelnde. Die Menschen sind die Behandelten in dem Sinne. Gott hat Menschen erwählt, begnadigt, gezogen. Keiner von uns hat sich wie vor einem Joghurtregal, ja, zwischen mehreren Möglichkeiten dann doch für Jesus entschieden. Sondern hinter jedem von uns, der mit Jesus geht und lebt, steckt das Handeln von Gott her, der uns gezogen hat. Jesus unterstreicht das, indem er darauf hinweist, ich habe euch 12 erwählt, ja, vergesst es nicht. Und von euch ist einer ein Teufel, womit er ja Judas Iskariot meint, der ihn verraten wird. Jesus weiß das und erwählt auch ihn. Und damit sagt Jesus, meine Erwählung ist souverän, nicht anfechtbar, nicht zu hinterfragen oder zu kritisieren. Ich weiß, was ich tue. Ich weiß, wen ich erwähle. Ich handle vollkommen und niemand kann mir widersprechen. Der Vers 44 sagt uns in aller Deutlichkeit, niemand kann zu Jesus kommen, wenn nicht der Vater, der ihn gesandt hat, diesen Menschen zu ihm hinzieht. Und wenn wir nochmal genau nachlesen, werden wir entdecken, dass möglicherweise diese Aussage der Grund ist, warum viele Jünger Jesus verlassen. In Vers 65 und 66, ich lese es noch einmal, steht, Jesus Christus spricht, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Vielleicht ist also das wahre Ärgernis, das den Ausschlag gegen Jesus gibt. Dass Jesus den Menschen sagt, ihr habt es gar nicht in der Hand, mir nachzufolgen. Ihr habt mich und die Nachfolge und den Glauben und das Vertrauen und alles, was damit zusammenhängt, nicht unter eurer Kontrolle. Die Kontrolle hat der Vater. Der hat alles in der Hand. Glaube und Nachfolge Jesu ist nicht unser Werk, das wir produzieren, jeden Tag, indem wir uns in der Früh das recht fest vornehmen, halt vertraue ich. Ist schon gut, wenn man sich das vornimmt, ja, ich will das nicht schlecht reden, aber menschliches, worauf vertrauen Menschen nicht alles, ja, und sehr fest und sehr viele Jahre. Und es war dann doch Sand, auf den sie gebaut haben. So ein menschliches Vertrauen, das meint Jesus nicht. Glaube und Nachfolge Jesu kommt von Gott selber her, in unser Leben hineingelegt. Niemand kann aus eigenen Stücken und eigenem Entschluss Jesus so nachfolgen, wie er das meint. Es muss von Gott gegeben sein. Und wie zieht der Vater? Er zieht uns durch Jesus Christus zu sich hin. Jesus ist das Zugseil Gottes, an dem er Menschen zu seinem Herzen zieht. Wir können etwas keck sein und einen neuen Vers für das Johannesevangelium erfinden. Das wage ich, weil ihr genau wisst, ich erhebe nicht den Anspruch, dass das jetzt biblische Autorität ist. Aber so ungefähr, Jesus hätte auch sagen können, ich bin das Seil der Welt. Ja? Wer von mir gezogen wird, der landet in der Gegenwart Gottes. Und ich glaube, theologisch stimmt so. Jesus hätte es sicher viel treffender formuliert, aber damit wir es uns merken, reicht es auch so. Der Vater zieht Menschen zu Jesus hin und dabei ist Jesus selber das Seil. Jesus ist ja der Weg und die Wahrheit und das Brot und das Licht der Welt, die Auferstehung, das Leben, der Weinstock, die Tür. Jesus ist alles in allem. In ihm ist alles zusammengefasst. Weil aber Jesus für alle Menschen gekommen ist, für alle Menschen gestorben ist, für alle Menschen von Gott verlassen wurde und für alle Menschen auferweckt wurde. Darum können wir festhalten, dass Gott grundsätzlich auch jeden Menschen durch dieses Seil Jesus zu sich ziehen will. Aber mit einem Rettungsseil ist es halt so eine Sache, ja? Man muss es schon auch ergreifen. Das ist der Beitrag des Menschen zu seiner Errettung. Aber es ist keine besonders großartige Leistung, oder wenn man am Ertrinken ist, ein Seil zu ergreifen, das einem hineingehalten wird. Stellen wir uns einen erretteten Ertrinkenden vor, der dann nachher am Rettungsschiff vollmundig sagt, ich habe mich für das Rettungsseil entschieden. Ich habe das Rettungsseil in meine Hände genommen. Ja? Ich habe mich vom Ertrinken bekehrt und das Rettungsseil eingeladen, in mein Leben zu kommen. Ja? Das ist doch lächerlich. Ja? Jesus, das Rettungsseil Gottes, baumelt in Reichweite der Ertrinkenden vor der Nase. Und wer danach greift, kann doch Gott nur preisen und sagen, du hast alles gemacht. Ja? Mein Griff, ja, der, klar war er nötig, aber das war auch schon alles mein Griff. Jesus errettet uns ja nicht von einem wunderschönen Leben ohne ihn, sondern er rettet uns ja vom ewigen Verlorensein, vor der Sinnlosigkeit, vor der Vergänglichkeit. Darum dankt Jesus jetzt auch nicht Petrus und sagt, ma danke, dass du wenigstens bei mir bleibst und die 11 anderen. Sondern er erinnert sie daran, wie die Dinge eigentlich stehen, dass sie verloren sind ohne ihn und dass sie wenigstens froh sein können, dass sie bei ihm geblieben sind. Es ist gewiss gut, wenn wir wissen, was wir an Jesus haben, wenn wir uns bewusst machen, was Jesus für uns so anziehend macht. Aber es ist auch gut, wenn wir wissen, dass es allein auf ihn ankommt, dass auf sein Erbarmen ankommt, dass wir zu ihm kommen können. Wir sind eben errettet aus Gnade und auch dieses Wort Gnade werden wir nie ganz erfassen. Wir verstehen viel besser dieses und nicht aus Werken. Das ist uns naheliegend, wenn wir Christen sind, dass wir mit unseren Werken nie irgendeine Errettung bewirken, sondern immer dieses Handeln von Gott her brauchen. Wir sind auch nicht errettet, weil wir uns für Jesus entschieden haben. Das war zwar nötig, aber wir sind errettet, weil überhaupt Rettung möglich ist in dieser Welt. Weil es überhaupt dieses Rettungsseil gibt. Weil Gott sich für uns entschieden hat. Es geht immer um sein Handeln, um seine Initiative, um sein Herz und um sein Wesen. Gott hat sich aus dieser reinen, unbegreiflichen Gnade für uns entschieden. Und darum ist es keine Leistung, sich im Gegenzug für ihn zu entscheiden, sondern es ist Dummheit, sich gegen ihn zu entscheiden. Als Jesus den Menschen sagt, dass sie seinen Körper essen und sein Blut trinken müssen, dann murren sie. Aber als er ihnen sagt, dass niemand zu ihm kommen kann, dem es der Vater nicht gegeben hat, an dem Punkt gehen sie wirklich weg. Da klinken sie sich aus. Das ist für die Mitläufer, für die Begeisterten die wahre Provokation. Das mit dem Körper zerkauen haben sie nicht verstanden und darum murren sie. Aber das mit der völligen Abhängigkeit von Gott, ich glaube, das haben viele verstanden und darum gehen sie weg. Jesus zeigt seinen Nachfolgern ihre völlige geistliche Ohnmacht auf. Und das passt den Begeisterten gar nicht. Aber wir sollen unsere völlige geistliche Ohnmacht erkennen, Ohnmacht aus uns heraus, und Gott dafür danken, dass er sie durch Jesus Christus völlig auffüllen will. In Jesus sind wir vollmächtig zu allem, was Gott will. Das heißt, wir sollen auf Gottes Reden hören, auch wenn es uns nicht gefällt, auch wenn es eine harte Rede ist. Warum? Weil Gottes Reden immer Worte des ewigen Lebens sind. Ein zweites ist, dass Jesus seine Nachfolger manchmal in die Enge treibt, wo sie sich entscheiden müssen, zurück, weg von Jesus oder weitergehen mit ihm, auch wenn ich es nicht verstehe. Jede unserer großen und kleinen Lebenskrisen ist so eine Herausforderung, aber auch eine Chance, die Weiche richtig zu stellen. Es tut auch gut, als drittes, wenn wir uns klar machen, was wir an Jesus haben und warum wir mit ihm gehen. Aber dazu gehört auch, dass wir uns klar machen, ich gehe mit Jesus, weil er es so wollte, weil zuerst mal er sich entschieden hat für mich und ich dann auch Ja sagen konnte zu dieser Entscheidung von ihm her. Aber nicht ich habe ihn erwählt und er hat gespannt gewartet, wird sie sich wohl für mich entscheiden oder nicht, sondern er hat sich für mich entschieden und ich habe Ja dazu gesagt. Jesus ist Gottes Rettungsseil für die verlorene Menschheit. Wer es ergreift, wird von Gott hinaufgezogen, wie auf ein Rettungsboot. Und das Lob gebührt dem, der das Seil hinunterhält, nicht dem, der es von unten nimmt. Jesus erinnert die Jünger, ich habe euch erwählt, von mir hängt alles ab. Wir sind auch geistlich gesehen ganz ohnmächtig, aber Gott ist auch da allmächtig. Ihr Lieben, von Jesus hängt wirklich und wahrhaftig alles ab in unserem Leben. Er steht dazu, dass er uns erwählt hat, dass er uns gezogen hat und er nimmt das nie zurück. Darum wollen auch wir nicht zurück in ein Leben ohne ihn, sondern wir wollen weitergehen, egal was auch kommt. Und wir wissen nicht, was kommt. Er hat Worte ewigen Lebens und er ist der Heilige Gottes, der uns ans Ziel bringen wird, weil der Vater es so will. Darum schließe ich nochmal mit diesem Vers 40, wo Jesus spricht. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage.